dann herzlich willkommen, Adrian Müller, solo, nach langer, langer Zeit mal wieder nur du als Gast. Nicht wie sonst mit Sebastian Wessels, sondern solo. Liebe Grüße in ein irgendwo in Westdeutschland, wo du gerade bist.
Hallo Philipp.
Hallo, na ja, sonst immer, wenn du dabei bist. Doch, wir hatten zwischendurch mal eine Folge auf Patreon, glaube ich, mal zu zweit aufgenommen. Aber sonst ja immer im Duett mit Sebastian Wessels, weil ja einfach dieselben oder ähnliche Themen bearbeitet. Und deswegen macht es ja Sinn, euch zusammenzusetzen. Sebastian ist diesmal nicht mit dabei. Aber in unserem Herzen ist er natürlich immer dabei. Liebe Grüße an dich, Sebastian. Liebe Grüße nach Berlin. Aber es macht ja Sinn, mit dir meine Folge solo wieder zu machen, weil du gerade ein Buch veröffentlicht hast, das Lexikon der Wokeness. Und darüber sprechen wir. Ich bin eigentlich ein bisschen mit dem Thema Wokeness so ein bisschen durch. Aber ich habe dein Buch jetzt gerade heute fertig gelesen und dachte mir, das gefällt mir ganz gut. Und deswegen lass es doch einfach was so zu machen. Außerdem bist du ein Gast der ersten Stunde. Du bist, glaube ich, seit Folge 4 oder 5 an Bord. Und das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und dementsprechend ist das auch für dich, glaube ich, ist das für dich auch nochmal so ganz nützlich, nochmal das Buch ein bisschen zu promoten. Weil du hast es ja im Eigenverlag herausgebracht, ne? Du saßt relativ lange dran und hast es schlussendlich im Eigenverlag veröffentlicht, ne?
Ja, ich habe jetzt keinen Verlag gefunden. Und dann denke ich, bevor ich dann noch länger suche, mache ich es lieber selber. Es geht auch ganz gut über Amazon, also das ist ganz einfach.
Ja, der Sebastian Wessels ja auch gemacht mit seinem Buch Im Schatten guter Absichten, was ich auch vor 3 oder 4 Jahren mal gelesen habe, weswegen ich auf ihn gekommen bin. Er hatte das ja auch im Eigenverlag veröffentlicht. Das ist, läuft dann nur über Amazon oder wie ist das mit diesem Selbstvertrieb oder Selbstverlag? Weil du hast ja nicht 10.000 Exemplare bei dir in der Wohnung und verschickst die dann, oder? Oder wie läuft das?
Nee, also ich habe quasi ein Möglichkeit, mir selber welche billig zu kaufen und die dann selber weiter zu verkaufen. Aber wenn jemand bestellt, dann läuft es direkt über Amazon.
Achso, also Amazon kauft dann quasi von dir ein bestimmtes Kontingent an Exemplaren und die verkaufen.
Nee, die machen das halt Book on Demand irgendwo in Polen.
Achso, okay.
In Breslau.
Ja. Da war ich letztes Jahr. Breslau, schöne Stadt, kann ich empfehlen. Ich finde das ja eigentlich auch ganz geil. Das ist ja eigentlich so ein bisschen so eine alte Punkrock-DIY-Attitüde. Ja gut, okay, Amazon ist jetzt nicht unbedingt so DIY-mäßig. Das ist halt so eines der größten Konzerne der Welt halt ist, aber zumindest, dass man die Möglichkeit halt hat, sein eigenes Buch selbst zu veröffentlichen, wenn kein Verlag das will, weil es, keine Ahnung, zu heiß ist oder so, oh, zu kontrovers, lieber nicht. War ja sogar bei Ulf Poschert so und der ist ja nur um einiges bekannter als du oder Sebastian. Da macht man es halt selbst und dann lässt man es halt den Vertrieb über Amazon laufen. Das ist ja eigentlich schon auch ein Fortschritt. Eigentlich auch interessant, weil Amazon ja auch eine ganze Zeit lang total Vogue, oder?
Ja, irgendwie schon. Aber ich glaube mehr in den USA. Bei uns fand ich jetzt nicht so. Also ist mir jetzt nicht aufgefallen. So. In den USA, da gab es schon einige quasi Flaggen von Amazon.
Ja, man kennt es.
Mit der Wokeness-Flagge.
Es gab doch diese, die hatten doch auch so eine Richtlinie für so ihre Amazon Prime Eigenproduktion. Da hatten sie, glaube ich, auch so eine Richtlinie, über die sich sogar mal hier der Wolfgang M. Schmidt lustig gemacht hat. Der ist ja eigentlich ein Linker. Aber beim Thema Wokeness hat er mal recht vernünftige Ansichten. Und das war vor ein paar Jahren. Ich glaube, das ist ja mittlerweile, also Jeff Bezos gehört ja mittlerweile auch zu den Großunternehmern, die sich jetzt auf einmal, mögen sie Donald Trump dann doch. Ne? Jetzt auf einmal, wo der Wind sich dann dreht, dann sind sie auf einmal doch dann Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos und Co. auf einmal doch alle schon immer gegen Wokeness gewesen. Naja, das bringt uns eigentlich auch vielleicht als Einstieg nochmal, wenn wir schon über das Thema sprechen, ich habe ja die letzten Folgen, wo du und Sebastian mal zu Gast waren, habe ich ja immer die These vertreten, dass die Wokeness eigentlich langsam an ihr Ende kommt. Also dieser Peak ist überschritten. Und ich finde, ganz exemplarisch sieht man das an dieser gescheiterten Woken-Empörungskampagne gegen diesen Werbespot mit Sydney Sweeney. Also ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Das hat ja jeder mitbekommen, diesen American Eagle Jeans Werbespot. Wollen wir jetzt nicht weiter erläutern. Ich finde aber, das ist wirklich ein prototypisch, dass das nicht mehr funktioniert, diese Hysterisierungskampagne oder diese hysterischen Kampagnen. Oder siehst du das anders?
Ja, es sind auf jeden Fall so quasi neue Zeichen am Horizont zu sehen, so eine aufgehende Wetterveränderung. Da stimme ich schon zu. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das quasi schon da ist. Also es kommt vielleicht, hoffentlich. Also man sieht etwas, dass etwas kommen könnte. Und an Umfragen waren jetzt 90% der Amerikaner davon überzeugt, dass die Panik wegen diesem Werbespot, wegen Sydney Sweeney total lächerlich ist. Das heißt, die krasse Mehrheit von 90% steht eigentlich gegen den ganzen Quatsch, der da vorgeworfen wurde. Naja, und ich glaube, auf Dauer könnte diese Mehrheit schon entscheidend sein. Es ist ja die Frage, wo diese 10%, die hier so radikal woke sind, wo die das Sagen haben und wo nicht.
Genau. Das können wir auch gleich nochmal kurz anschneiden. Aber ich will wirklich, weil das ein exemplarisches Beispiel ist dafür, wie halt sich das entwickelt hat. Weil, vergleich mal Werbespots von Nike aus diesem Jahr mit dem noch von vor 5 Jahren. So, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also das Ding ist halt Vogue, diese Vogue-Kampagne, das ist immer ein Projekt von sehr wenigen Leuten gewesen. Von erleuchteten Aktivisten, die die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben. Da gehen wir nachher noch drauf ein, auf bestimmte Begriffe aus deinem Buch auch. Und dass das so ein, in Anführungszeichen, Massenprojekt werden konnte, lag nur daran, dass es halt sehr schnell von Großunternehmen aufgegriffen wurde. Also eine Art Woker-Kapitalismus halt. Und es passte ja auch irgendwie so ein bisschen ganz gut zu diesem, ja, in Anführungszeichen, neoliberalen Zeitgeist, weil das ist zwar alles ein kollektivistisches Projekt, Wokeness, aber es wurde ja verkauft als sei individuell, hey, guck mal, du kannst auch so und so aussehen, du bist trotzdem, du musst dich nicht schämen und so. Und das sind ja im Prinzip, ist das ja eigentlich so ein bisschen dieses Vereinzelungsprojekt, was man so diesem neoliberalen Zeitalter oder Zeitgeist ja nachsagt. Deswegen war das, glaube ich, auch relativ gut kompatibel damit. Aber der Unterschied, es verkauft sich nicht. Jaguar ist das beste Beispiel dafür, oder diese Bud-Kampagne mit, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Typ da hieß da, irgendwie, wo diese Bud Light-Werbung war, die voll in die Hose gegangen ist, weil, oder ich glaube, bei Harley Davidson war es auch so, oder Jack Daniels, also Produkte, wo du halt weißt, das kauft halt nicht die Zielgruppe in irgendwelchen amerikanischen Universitäts- und irgendwelchen Woken-Universitätsstädten, sondern das kaufen halt normale Leute oder konservativ oder rechtswehende Leute in den USA, die fahren halt Harley und trinken Jack Daniels. Das ist so meine Klischeevorstellung. Ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Und die wirst du nicht abholen damit. Und wenn halt dann der Markt das nicht, also wenn halt die Konsumentenschaft das nicht honoriert und sich davon abwendet, dann hat halt der Markt ein Problem. Oder das Unternehmen hat dann ein Problem. Und ich glaube, das ist halt bei American Eagle jetzt auch ganz, ich finde das wirklich ein Prototyp dafür, wie das nicht mehr funktioniert. Normalerweise, Step 1 ist, es gibt diese hochgespielte Empörungskampagne auf Twitter, auf TikTok, auf Instagram von immer denselben Leuten. Dann greifen das die eher links oder die Liberal Mainstream Medien in den USA halt auf und sagen dann, ja, umstritten, oder Experten sagen dies und das, hier Sidney Sweeney, das sei irgendwie NS-Rassenideologie, die da gepredigt wird, okay. Und dann kommt halt, okay, man entschuldigt sich, Sidney Sweeney entschuldigt sich, fliegt wahrscheinlich noch aus ihrem nächsten Film- oder Serienprojekt raus, das Unternehmen zieht die Werbung zurück, entschuldigt sich, kriegt zu Kreuze und dann hat halt der woke Mob das erreicht, was sie haben wollten. Das ist ja alles nicht passiert. Es ist ja genau das Gegenteil passiert. Die Aktien von American Eagle sind hochgeschnellt. Sidney Sweeneys Karriere hat das in keiner Weise geschadet. So. Und ich glaube, das ist ein Zukunftsmodell. Und das werden wir noch viel, viel häufiger haben. Das wird in Deutschland bzw. Westeuropa, wird das noch ein bisschen dauern. Aber dieser Impact, der aus den USA, der jetzt da schon im vollen Gange ist, kommt langsam rüber. So. Und dementsprechend denke ich, dass das Zeitalter, also dieses Hyperzeitalter der Wokeness, was wir noch 2020 hatten, langsam, aber sicher an sein Ende kommt. Aber es wird halt sich, es hat sich festgesetzt in Betrieben, die unabhängig sind vom Markt, nämlich zum Beispiel dem akademischen Betrieb, der halt staatlich gefördert wird. So. Und da würde ich dir recht geben, da sehe ich das auch nicht, dass sich das irgendwie groß ändern wird in den nächsten Jahren. Oder was meinst du?
Also ich denke, es ist eine Frage, was man quasi als Thema hat. Ich finde, Woke ist ja nicht nur Rassismus. Es ist nur ein Aspekt. Es gibt auch noch die Gender-Ideologie und es gibt auch noch die Klima-Ideologie. Und wenn du jetzt sagst, der Antirassismus ist überkommen, am Beispiel der American Eagle zum Beispiel, dann kann man schon sagen, ja, 2020, da waren alle quasi Antirassisten, jetzt will es niemand mehr gewesen sein. Also alle waren BLM-Fans, meine ich damit.
Genau, also Antirassist bin ich auch, aber nicht in deren Sinne. So.
Ja, also halt aktivistisch für die Ideologie des Antirassismus von BLM.
Genau, also Critical Race Theory und so.
Ja, genau. Und das ist jetzt mittlerweile nicht mehr cool. Und das sehe ich auch schon so, dass quasi diese ganze Verteufelung von bestimmten Hautfarben oder Menschen mit bestimmter Hautfarbe und die Sakralisierung von Menschen mit anderer Hautfarbe, dass das nicht mehr funktioniert. Aber es gibt wieder andere Bereiche. Gut, USA ist natürlich da auch viel besser als EU. zum Beispiel Klima angeht, da sehe ich es jetzt zumindest noch nicht so stark. Also gibt so Tendenzen oder was halt Tender Medizin angeht. Das ist auch ein Rollback in den USA, was Transaktivismus und Translobbyismus angeht. Aber er ist noch immer sehr stark.
Ja gut, du kannst ja jetzt auch nicht, ne, du kannst das ja auch nicht innerhalb von kürzester Zeit, wird das ja nicht alles über den Haufen geschmissen werden können. Also das sind ja auch Leute, die sich in Institutionen festgesetzt haben. Das sind auch Ideen, die halt zirkulieren. Das wirst du nicht einfach so, mit dem Fingerschnipp wird man das nicht einfach beenden können. Aber es ist zum Beispiel auch richtig so, dass die Trump-Administration gesagt hat, wir werden halt Universitäten nicht mehr finanzieren, wenn dort halt knallharter Antisemitismus gepredigt wird, wenn dort quasi irgendwelche antisemitischen Schlägertrupps auf den auf dem Campus rumrandalieren. Zum Teil sind das ja auch noch universitätsfremde Leute, so dass da Hamas-Propaganda irgendwie oder Hisbollah-Propaganda da irgendwie gezeigt wird. Dann kriegt ihr halt keine Kohle mehr, dann gibt es ja halt keine staatliche Förderung mehr. Und das ist halt dann immer noch das effektivste Mittel, um halt solche Strukturen, die unabhängig vom Markt funktionieren, zu bekämpfen. Ja, aber das wird natürlich eine Weile dauern. Und im Zuge, ich meine, Amerika hat ja auch Free Speech und so, da ist die Meinungsfreiheit ja dort sehr viel weitläufiger als hier, was auch richtig so ist. Aber es gibt halt natürlich Grenzen, wenn halt eben dann aufgrund von, ja, man muss es ja wirklich so sagen, wir hatten dazu vor 2 Jahren nach dem Massaker des 7. Oktober ist ja auch eine Folge gemacht zu diesem woken Antisemitismus und akademischen antisemitischen Betrieb, vor allem in den USA, Elite-Universitäten, wenn halt dort halt wirklich Terrorpropaganda gepredigt wird und das dazu führt, dass jüdische Studenten halt einfach das Universitätsgelände nicht mehr betreten können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie halt zusammengeschlagen werden, dann überschreitet das jede Grenze. Das ist ja keine freie Meinungsäußerung mehr, das ist ja Anleitung zum Terror und Gewalt. So, und da ist es halt richtig, dann zu sagen, gut, dann ja, dann räumen wir da halt auf. So, dann gibt es halt keine Kohle mehr. Und das ist halt immer noch das effektivste Mittel. Das ist ja in Deutschland auch so. Wenn du halt diesen NGO-Sumpf dir halt anschaust, was halt für dubiose Gruppen halt alles von Staatsgeldern leben zum Teil, das ist richtig, da halt mal zu gucken, was sind das eigentlich für Leute und was haben die eigentlich für eine Agenda? So, auch mit Islamverbänden und so weiter, die dann in den zivilgesellschaftlichen Kampf gegen rechts eingebunden werden. Also mit DITIB gegen rechts. Das funktioniert halt nicht und da sollte man tatsächlich mal gucken. Ich würde aber auch sagen, da gibt es auch Unterschiede. Also, ich glaube, in Bayern ist das wahrscheinlich ein bisschen anders als in Berlin. Und in den USA, in New York ist das anders als in Texas. So.
Also USA ist sicherlich auch gespalten. Also weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass da in New York ein wahnsinnig woker Typ demnächst Bürger,
Ja,
also der
klar.
Mandani, Bürgermeister sein könnte, auch
Ja,
übelst
klar.
antisemitisch.
Ganz sofort so
Also
gemacht.
es scheint wirklich nicht mehr cool zu sein, aber innerhalb gewisser Kreise ist halt immer noch cool, so quasi diese 10%
Genau.
ungefähr.
Ja, genau. Und so, genau, das ist ja auch das, wenn 90% der amerikanischen Bürger die Aufregung um den, also diese Aufregung in Anführungszeichen über diesen American Eagle Jeans Werbespot verurteilen und 10% sagen, das ist ganz schlimme NS-Rassenideologie, die da gepredigt wird, ja, dann spiegelt das ganz gut eigentlich auch wieder, wie gering halt der Anteil ist von den Leuten, die halt das eigentlich gut finden und für die das auch genauso weitergehen könnte. Das haben wir in Deutschland ja auch analog mit der Linkspartei. Berlin ist halt aber auch anders. Berlin ist halt nicht München, Berlin ist halt auch nicht Sachsen, das ist halt so. Du könntest nächstes Jahr, weiß ich nicht, vielleicht ein Ferhat Koschak wird dann nächstes Jahr der Bürgermeister von Berlin. Die armen, armen, vernünftigen Menschen in Berlin, die das dann ertragen müssen. Ja, viel Spaß. Naja, so, aber auf jeden Fall, ich habe gestern noch eine ganze Folge zu dem Kulturkampf gemacht, dass ich mich daran eigentlich keine Lust mehr auf dieses Thema habe. Man kann sich natürlich nicht ganz so frei machen. Natürlich ist auch das Buch. Es gab ja in den letzten Jahren etliche Bücher, die sich mit Wokeness auf eine mehr oder weniger interessante Art und Weise auseinandergesetzt haben. Du hast ja auch eine relativ lange Literaturempfehlungsliste auch in deinem Buch drin. Zum Beispiel Ingo Elbe, finde ich, hat sehr viel Lob verdient für das Buch Antisemitismus und postkoloniale Theorie. Oder Esther Bockwind heißt sie, glaube ich, ne? Die das aus so einer psychoanalytischen Sicht halt Wokeness auseinandergenommen hat. Es gab aber auch wahnsinnig viele langweilige Schriften, wo ich denke, jeder Depp muss jetzt auch was dazu sagen. Pff, ja. Dementsprechend, ich finde halt, man merkt auch da, dass halt diese Zeit, diese Ära der Wokeness langsam an ihr Ende kommt, analog zu der Auflage der Bücher, die sich kritisch mit Wokeness beschäftigen. Ja, jetzt hast du auf jeden Fall auch noch eins rausgebracht und ich finde, das ist aber eigentlich ein ganz gutes Einsteigerwerk, wenn man sich damit nochmal auseinandersetzen will, weil es ist ja ein Lexikon der Wokeness. Also, du hast ja mir letztes Jahr, glaube ich, dieses Lexikon der Vielfalt auszugsweise geschickt. Ist das sozusagen deine Antwort darauf? So, da warst du jetzt auch einmal kurz weg. Ich setze die Aufnahme jetzt weiter fort und gut, vielleicht habt ihr jetzt einen komischen Schnitt gehört oder so, dann ist Pech halt. Ja, auf jeden Fall, genau, du hast ja dann dein Lexikon der Vielfalt, Lexikon, du hast deine Art Lexikon der Vielfalt geschrieben, also dann so die Vielfalt der Woken, Begriffsverirrung und Begriffsverwirrung zum Beispiel zusammengetragen, so ein bisschen als Antwort halt auf dieses vom Duden herausgegebene Lexikon der Vielfalt, ne?
Ja, also dieses Projekt ist natürlich auch Versuch für mich, quasi das so gut wie möglich zu verstehen und auch kompakt zu verstehen. Und dadurch musste ich es verschriftlichen, weil es ist schon sehr, sehr wichtig für mich gewesen, dass ich das quasi, wenn mich jemand fragt, ja, was ist, bedeutet dieser Begriff aus der Sicht der Woken-Aktivisten, dass ich es dann auch flussreif sozusagen antworten kann und nicht über schau danach, quasi auf andere Literatur verweisen muss, sondern dass ich es wirklich kompakt erklären kann. Und darum habe ich eben das Lexikon geschrieben, auch um dafür andere quasi zu sensibilisieren, dass diese Leute mit ihren Begriffen nicht immer ehrlich sind. Sie eine sehr unehrliche Art und Weise haben, wie sie die Begriffe verwenden.
Ja, du machst das auch fest, zum Beispiel an dieser Motte und Bailey Strategie. Das ist ja, ja, was du benutzt als Erklärung, wie halt eigentlich das funktioniert, dieser woke Versuch eines gesellschaftlichen Takeovers, ne? Das soll eigentlich so das sagen, aber das andere meinen, also eine Art trojanisches Pferd ist damit gemeint, oder?
Ja, also am Beispiel Integration. Hm. Das ist jetzt einer dieser Begriffe, die gerne verwendet wird von den Aktivisten. Dann würde man jederzeit meinen, man denkt, Integration bedeutet, dass sich die Migranten integrieren in die Gesellschaft. Aber aus deren Sicht ist es genau andersrum. Also für die muss sich die Mehrheitsgesellschaft integrieren und das, was von den Migranten gefordert wird. Das heißt, der Begriff Integration wird quasi als doppelte Bedeutung verwendet und man nimmt einen positiv klingenden Begriff und nimmt eine neue Bedeutung, eine geheime Bedeutung, die man aber nicht wirklich ehrlich kommuniziert. Also es ist ja legitim, Begriffe zu verwenden mit einer neuen Bedeutung und zu sagen, das meinen wir jetzt mit dem Begriff aus unserer Sicht, aber so wird es nicht gemacht. Es wird einfach so gemacht, dass man quasi sich als Integrationsexperten darstellt, ohne zu darzustellen, was man darunter unter dem Begriff wirklich meint. Und die Mehrheit, die dann hört, ja, der kennt sich mit Integration aus und der fordert mehr Integration, weiß dann gar nicht, was er damit quasi wirklich unterstützt.
Genau, da hast du gleich schon einen Begriff genannt aus dem Buch auch, der da auch drin vorkommt, weil das ist nämlich ein Begriff, der anders gemeint ist, wird halt umgedeutet. Ich habe mir noch mehrere Begriffe rausgesucht und das sind so ein paar Kategorien unterteilt, nämlich zum Beispiel auch Umdeutung. Integration hast du ja gerade schon erläutert, aber auch so andere Begriffe wie Gerechtigkeit. Das ist so ein Begriff, Gerechtigkeit klingt ja gut. Also das Schlagwort Gerechtigkeit, das klingt halt nach edlen, hehren Absichten, soziale Gerechtigkeit, in Anführungszeichen racial justice, das klingt halt immer gut. So, ne? Also wenn man das halt nicht mit Inhalt füllt, so niemand würde sagen, ich bin gegen Gerechtigkeit. Jeder ist für Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit. So, ja. Aber was ist damit gemeint, wenn das so woke Aktivisten sagen? Das ist halt was anderes als das, was wahrscheinlich die meisten darunter verstehen, oder?
Also Gerechtigkeit im Sinne von den Aktivisten ist natürlich alles. Also das ist in jedem Bereich der quasi der gesamten Politik ist irgendwie Gerechtigkeit. Also ganz merkwürdige Dinge werden dann zu Gerechtigkeit, zum Beispiel Wissensgerechtigkeit, dass man möglichst viele unterschiedliche Wissensformen noch besser repräsentiert, weil die angeblich zu wenig repräsentiert sind. Natürlich die Verteilungsgerechtigkeit, die für sie immer eine Umverteilung bis zur Gleichverteilung ist, also quasi Quoten und höhere Steuern durch Staatsumverteilung, bis dann quasi alle mehr oder weniger gleich viel haben. Dann gibt es natürlich die Klimagerechtigkeit, auch so eine Form von Gerechtigkeit, die man quasi nicht als Gerechtigkeit sieht, wo dann gesagt wird, für die Klimagerechtigkeit müssen die Industrie, die reichen Industrieländer sehr, 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 sehr viel mehr für den Klimaschutz machen als die armen Länder. Also es wird immer eine Form von angeblicher, vermeintlicher Unterdrückung gesehen, die aber dann nicht wirklich etwas mit einer wirklichen, ja, quasi vornehmbaren Ungleichbehandlung zu tun hat, sondern oft genau das Gegenteil. Im Namen der Gerechtigkeit wird eine Ungleichbehandlung gefordert.
Ja, du beschreibst das ja ganz gut. Übrigens, das kann man ja auch dazu sagen, das betrifft ja immer nur den Westen. Also Wokis fordern ja nie irgendwie Gerechtigkeit in China, Russland oder im Iran oder so. Das ist ja das Gegenteil. Ne? Das sind ja, wenn dann, entweder interessiert man sich nicht dafür oder es sind halt Allies. Ne? Aber ich hier das Begriff der Gerechtigkeit, wie das halt sich vorgestellt wird. Also du schreibst ja hier, Woke-Aktivisten lehnen es ab, nach individueller Autonomie zu streben. Autonome Ideale erfordern, dass Menschen Entscheidungen selbst treffen und über ihr eigenes Schicksal selbst entscheiden. Dieser Fokus auf individueller Selbstverantwortung wird von Woke-Aktivisten als Mechanismus angesehen, mit dem die Mächtigen die Wirkungen systemischer Machtstrukturen verschleiern. Den Menschen soll durch liberale individualistische Normen vorgetäuscht werden, dass sie mehr Freiheit hätten, als ihnen die gesellschaftlichen Strukturen in Wirklichkeit zugestehen. Ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, weil das ist ja, genau, diese Wokeness ist ja eine Absage an das Individuum, an die Freiheit des Einzelnen, autonome Entscheidungen zu treffen, unabhängig von Staat, Kollektiv oder was weiß ich, irgendwelchen vermeintlichen Gruppenstrukturen, denen man angeblich zugehören soll, qua Hautfarbe oder Geschlecht oder Herkunft oder sonst was. Diese, also klassische Identitäts-, also woke Identitätspolitik, was übrigens Überschneidung gibt auch mit der extremen Rechten, das hast du in einem Kapitel, glaube ich, zu dem Identitätsbegriff, glaube ich, auch herausgearbeitet. Und alles ist immer irgendwie eine Art bösartiges, böswilliges Handeln von seltsamen Machtstrukturen. Es ist alles systemisch, es ist alles strukturell. Das ist auch so ein Aufsatz von Ingo Elbe. It's systemic oder it's not systemic, genau. Und das ist auch so typisch für dieses Denken. Diese Machtstrukturen, Macht ist auch so ein Begriff, der immer wieder drin vorkommt. Ich glaube, vielleicht ist das sogar eigentlich eine der Grundlagen woken Denkens. So diese sogenannte Machtkritik.
Das ist quasi das, was Sie erkennen, wenn Sie sich als aufgewacht beschreiben mit dem englischen Wort woke dafür, dann sagen Sie, dass Sie in der Lage sind, die unsichtbaren Strukturen zu sehen, also die für die Mehrheitsgesellschaft unsichtbaren Strukturen. Und das ist quasi das gnostische Wissen, das Sie alleine haben, um zu sehen, wo sind Machtstrukturen, wo sind Ungerechtigkeiten, die unsichtbar sind. Und wie können wir dürfen sie ja nicht nur sehen und dann darüber schreiben, sondern wie können wir quasi diese Machtstrukturen wieder relativieren oder im Idealfall dann eben auch aufheben durch unseren Aktivismus. Und ohne diese Machtstrukturen macht das überhaupt keinen Sinn. Also wenn du sagst, es muss unbedingt quasi die Diskriminierung aufgehoben werden, und du würdest diesen woken Aktivismus dann mit dem Ziel machen, die Diskriminierung aufzuheben, dann würdest du ja eigentlich bei so einer liberalen Einstellung sein, dass man gleiche Zustände gleich behandelt. Aber da du eben sagst, es sind nicht gleiche Zustände, also eine angeblich privilegierte Person und eine angeblich diskriminierte Person können niemals gleich sein, solange es eben diese geheimen Machtstrukturen gibt, wirst du zu dem Punkt kommen, und zum Beispiel Ibram Kendi fordert das auch, dass eben Gleichbehandlung eine Form der Diskriminierung ist.
Ja, da gibt es ein Zitat, ich kriege es aber nicht mehr zusammen, wo er eigentlich im Prinzip sagt, Ungleichbehandlung ist also so sinngemäß, es ist halt eine antirassistische Praxis, jetzt positiv zu diskriminieren. So, vielleicht suche ich das Zitat mal raus, aber das ist so eigentlich eine der Leitsätze von Ibram X. Kendi. Und ich finde, das ist einer der größten Scharlatane dieser Woken-Bubble, der Kendi. Und der ist, glaube ich, also er verdient ein Vermögen mit der Kohle. Also, weil das kommt ja auch noch dazu. Was das auch ausgemacht hat, ist ja auch so dieses, wenn halt alles irgendwie systemisch ist, bleiben wir jetzt mal bei dem Thema Rassismus, der sei strukturell und systemisch. Und der, wie soll, und alle sind wir durchzogen von rassistischen Machtstrukturen, die aber unsichtbar sind, die eigentlich nur die Woken erwachten halt sehen. Also ich meine, jeder normale Mensch würde sagen, du bist paranoid, das ist eine Verschwörungstheorie, so. So, viel Spaß mit Attila Hildmann. Vielleicht könnt ihr da euch zusammen eure wirren Theorien erzählen. Aber das hatte ja zeitweise wirklich sehr, sehr eine gewisse Wirkmächtigkeit, weil jetzt Leute, so Scharlatane wie Kendi oder Robin DiAngelo, oder auch andere Leute, die geben oder gaben ja auch so im Rahmen von diesen Diversity, Equity und Inclusion Firmenpolitiken gaben die ja zeitweise auch so Workshops, wo dann halt wirklich so weiße Mitarbeiter in großen Unternehmen dann wirklich zu Kreuze kriechen sollten, Buße tun sollten und wenn sie dann halt gesagt haben, ja, ich bin aber nicht rassistisch, also was wirfst du mir denn hier vor? Dann ist es ja wiederum ein Beleg dafür, dass sie ja eben rassistisch sind, aber es nicht erkennen wollen, weil wir ja eben durchdrungen sind von rassistischen Machtstrukturen. Eigentlich würde ich ja sagen, das ist ja eine Pseudo-Erkenntnis, die macht dich ja todunglücklich, weil wenn alles rassistisch ist und du dann nicht rauskommst, du als weiße Person kannst nur ein Ally werden, aber du kannst deinen eigenen Rassismus nie überwinden, dann bleibt dir entweder nur der Selbstmord oder die totale Kapitulation, aber du wirst auf jeden Fall ein sehr, sehr unglücklicher Mensch werden oder und dann auch bleiben, wenn du das nicht, wenn du dieses sektenartige Denken nicht durchschaust und da wieder rauskommst. So. Ironischerweise sind es ja aber oft weiße Mittelstandskids, die genau das halt propagieren. Es sind ja gar nicht so viele BIPOCs. So. So viele von ihren umworbenen Schäfchen sind da ja gar nicht mit bei, bis auf so ein paar Wortführer, die das auch aus ökonomischen Gründen machen. Weil man sich damit gut, kann man ein gutes Einkommen kriegen, wenn man solche Critical Whiteness Seminare halt bei irgendwelchen Großkonzernen halt gibt.
Ja, und es funktioniert halt auch nicht. Also irgendwie, einer hat mal gesagt, einer dieser Kritiker der Wokeness, ich glaube, es war McWhirter, es hilft nichts,
guter Mann,
dass sich Weiße schlecht fühlen. Dadurch geht es keinem besser.
Ja.
Also, es ist ja wohl klar. Ja. Also klar, diesen Aktivisten, die dafür 10.000 Euro die Stunde irgendwelche Seminare geben, denen geht es natürlich besser. Aber du hast ja richtig gesagt, das sind ja mehrheitlich Weiße. Also, und das ist natürlich nur eine sehr kleine Zahl. Das ist eine Klasse, sozusagen, Ungleichheit von denen, die da profitieren. Also, die akademische Schicht der Aktivisten profitiert davon im Namen der nicht akademischen Schicht, denen es ja wirklich war, die davon gar nichts haben. Dass sich da ein paar Leute mit dieser Art von Sektenglauben bereichern.
Es hat halt auch. Wir können jetzt ja, weil du hast ja auch den Begriff BLM, Black Lives Matter, hast du ja auch mit in dem Lexikon aufgenommen, was ich auch sehr passend finde, weil ich finde, das war wirklich der Höhepunkt des Woken-Aktivismus auch auf der Straße. Und das ist jetzt ziemlich genau 5 Jahre her. Ende Mai 2020 kam es ja zu diesem Todesfall von George Floyd, wo es ja dieses berühmte Video gab, was ja jeder gesehen hat damals mit dem I Can't Breathe, mit diesem Bullen, Derek Chauvin, der halt auf dem Hals von dem George Floyd saß. Das war ein Kleinkrimineller, der George Floyd. Und trotzdem ist das halt natürlich, diese ganze Todesumstände sind natürlich tragisch. Aber der Typ war halt auch kein Unschuldslamm. Und dieser Cop war halt einfach, glaube ich, auch bekannt als brutaler Schläger, der eigentlich gar nicht im Polizeidienst sein sollte. Aber ob das jetzt ein rassistisches Motiv war, das ist halt, also das hat... Das hat mir nie jemand erklären können, warum das jetzt rassistisch sei. Das ist Polizeigewalt, ja, aber es hat halt, also es, meiner Meinung nach hatte das sehr wenig mit Rassismus zu tun. Aber okay, das war auf jeden Fall dann sofort das Aushängeschild. George Floyd, der wurde auch zum quasi Heiligen verklärt und er wurde einen Kult gemacht um den, sehr beeindruckend, wirklich. Und danach brachen ja in den USA die schwersten Ausschreitungen seit den LA Riots Anfang der 90er aus, so 92 Rodney King und so, falls sich da noch jemand dran erinnert. Und das ist jetzt ziemlich genau 5 Jahre her und man muss ja sagen, hat das die Situation von irgendwem verbessert in den USA? Hat das die Situation von Schwarzen verbessert? Hat das die Situation von Weißen verbessert? Hat das irgendwas zum Abbau von Spannungen oder ethnischen Vorurteilen gebracht? Nein. Also ich würde einfach mal sagen, nein, ganz im Gegenteil. Es hat halt dafür gesorgt, dass dort Dutzende Menschen gestorben sind, dass dort Sachschaden in Milliardenhöhe angerichtet wurde. Ja, ich würde sagen, das ist der Erfolg von Black Lives Matter. Ich glaube, heute ist Black Lives Matter überhaupt noch ein Ding in den USA? Es ist doch, da gab es auch Korruptionsvorwürfe ohne Ende gegen so die Anführer, in Anführungszeichen, von Black Lives Matter. Also die, eine der Führungsfiguren aus diesen Black Lives Matter-Kreisen ist eine Frau, die hat halt irgendwie ist Millionärin, so hat eine riesige Villa. Ja, okay, der hat's was gebracht, ja. Aber ich glaube, wirklich der breiten Bevölkerung hat es gar nichts gebracht. Ganz im Gegenteil.
Ja, würde ich auch so sagen. Ich meine, die haben ja gefordert, dass die Polizei abgeschafft wird. Und dann gab es weniger Polizisten, weil die kein Geld mehr bekommen haben. Und was ist dann passiert? Ja, natürlich das Erwartbare. Es gab noch mehr Tote. Es gab noch mehr Verbrechen. Noch weniger Leute, die dort sich sicher gefühlt haben, in den ohnehin schon unsicheren Ghettos. Also im Namen der quasi Ghetto-Population hat man dazu geführt, dass das Leben im Ghetto noch härter ist für alle, außer für Kriminelle.
Genau.
Und natürlich auch für die Aktivisten, die haben da Milliarden bekommen von irgendwelchen Spenden und da ist dann gar nichts reingekommen. Also diese quasi Alternative zur Polizei, diese Sozialarbeiter oder so, die dann quasi die Straßen sichern sollten, da ist, glaube ich, nichts angekommen. Nichts hat da irgendwas verändert in den Ghettos. Und in der Statistik sieht man halt, dass die Zahl der Morde und die Zahl der Übergriffe und Raub und solche Sachen sehr, sehr stark gestiegen ist in den Vierteln, wo weniger Polizei war.
Ja, also das musst du halt auch der schwarzen Oma, wie in irgendeiner, keine Ahnung, in der South Bronx oder so, musst du das halt auch erstmal erklären, warum das jetzt für sie auch besser ist, wenn halt die Polizei nicht mehr Präsenz zeigt in solchen Vierteln, wo es halt prozentual gesehen mehr Straftaten gibt als jetzt in, keine Ahnung, als jetzt in Greenwich Village. So, der musst du das halt auch mal erklären, dass es das eigentlich schon richtig ist, wenn sie halt von irgendwelchen Gangmitgliedern ausgeraubt wird auf dem Weg vom Einkauf nach Hause, weil es ja eigentlich für sie, weil es ist ja for racial justice, ja, also das, und das sagt dann halt so ein Weißer. Daran sieht man ja auch, was für eine elitäre abgehobene Scheißbewegung das halt ist, ne? So, und okay, ich weiß nicht, ob, also wie gesagt, ich glaube, das hat das Leben dieser Leute in keiner Weise verbessert, um die es ja eigentlich ja gehen sollte. John McWhorter, den hast du ja gerade schon genannt, der ist ja selber schwarz, ein sehr ausgewiesener, hervorragender Kritiker dieses Woken-Antirassismus, die Auserwählten, heißt sein Buch, das habe ich auch gelesen, das ist sehr, sehr gut, und der hat auch genau das nochmal da geschrieben, dass das halt niemandem was gebracht hat, im Gegenteil. Es hat alles nur noch schlimmer gemacht. Aber wie gesagt, ich glaube auch jetzt, 5 Jahre nach den Black Lives Matter Höhepunkt, das ist ja eine Bewegung, die ging ja schon in den 2010er Jahren los, 2020 war der Höhepunkt, ich glaube jetzt ist das ganze Ding total durch. Also ich sehe keine Proteste mehr, keine Black Lives Matter Banner mehr, keiner packt sich ein schwarzes Profilbild irgendwie auf Instagram rein, wie vor 5 Jahren. Ich glaube, das ganze Ding ist durch und ich würde sagen, gut so, das ist richtig so, dass Black Lives Matter einfach tot ist. Ja, weil es das Leben nicht verbessert hat der Leute, um die es ja eigentlich angeblich immer so gehen soll.
Aber es wird auch nicht aufgearbeitet. Also es wird einfach irgendwie gesagt, machen wir jetzt nicht mehr. Also die BLM zum Beispiel, die Leute, die das dann quasi so unterstützt haben und die Flaggen und so weiter, die, ich meine, entweder wissen sie es nicht oder sie machen eh nur das, was gerade cool ist, aber denen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, was für eine korrupte Organisation das war und was auch diese quasi Aktivisten angerichtet haben in den USA, dadurch, dass sie so viel Einfluss hatten.
Ja, es ist halt natürlich auch so ein Wohlfühlaktivismus halt gewesen, ne? Und du hast ja auch gesehen, bei diesen Riots, bei diesen wirklich eklatant heftigen Ausschreitungen in den USA, da haben ja auch irgendwelche Kleinkriminellen mitgemischt. Zum Beispiel diese Typen, die Kyle Rittenhouse erschossen hat. Das waren ja alles keine schwarzen Aktivisten, so, keine Martin Luther Kings oder Malcolm X Nachfolger oder so. Das waren ja alles weiße Kleinkriminelle. Irgendwie ein Typ, auch vorbestraft wegen Pädophilie oder so, also ganz, also wirklich Creme der Gesellschaft halt, solche Typen. Die haben natürlich da auch alle mitgemischt, weil das ja ein Zustand von Rechtslosigkeit war. Das passiert ja immer. Das passiert ja immer, wenn sich die Polizei zurückzieht und du halt machen kannst, was du willst. Ja, dann kapern das natürlich auch ganz schnell solche Leute, denen es natürlich auch dann nicht mehr um die Sache geht, sondern die einfach mitlaufen. Und genauso war auch dieser bescheuerte Online-Aktivismus damals dann, als sie dann alle auf Instagram 3 Tage nach dem Tod von George Floyd dann ihr Profilbild in schwarz gemacht haben, wegen dem, ja, Black Tuesday nannte sich das, glaube ich, damals. Oh, furchtbar. Irgendwelche Hashtags. Hashtag I can't breathe. Ich weiß nicht, ich bin nicht auf Twitter oder X, aber ich glaube auch dieser Online-Wohlfühlaktivismus, den wir die letzten 10 Jahre sehr, sehr, leider sehr viel ertragen mussten, ich glaube auch der kommt langsam an sein Ende, oder?
Also, ich hoffe es. Es gibt halt immer wieder diese Tendenz, dass sie irgendwas machen, komplett verkacken und dann irgendwann kommt wieder was Neues. Und es wird nie aufgearbeitet, was quasi alles schiefgelaufen ist. Aber es ist schon so, dass wenn sie es total verkacken, dass sie es dann nicht mehr pushen irgendwann. Irgendwann merkt auch der Letzte, dass es nicht funktioniert. Mhm. Also, aber dann haben sie oft wieder ein neues Thema. Also BLM ist jetzt tot, würde ich sagen. Auch wenn es sicherlich noch einzelne Leute gibt, die das versuchen, quasi am Leben zu halten. Aber das ist jetzt nicht mehr das Thema. Das Thema ist jetzt wahrscheinlich was Neues. Klima oder so.
Das ist ja auch schon alt. Klima ist ja auch schon ein alter Hut. Das ist ja noch älter.
Ja, also, ja, aber das ist trotzdem so quasi, wenn du anschaust, was das WEF will, World Economic Forum, das ist der BLM ist jetzt nicht mehr cool. Das Klimading ist immer noch ziemlich mächtig und die UN auch. Und natürlich auch unterschiedliche Kritik am Staat Israel. Das ist auch noch sehr aktuell.
Ja, gut. Ich meine, das ist der allerheißeste Scheiß. Israel-Kritik. Ja, gut. Ich meine, ja, naja. Wir können aber gleich mal dabei bleiben, weil wenn wir jetzt mal Black Lives Matter verlassen, dann nehme ich mal hier, das hatte ich mir auch rausgeschrieben, Global Citizenship. Da sind wir ja bei dem Thema Nachhaltigkeit auch so. Ich zitiere hier kurz aus deinem Buch: Die Förderung von Global Citizenship ist Bestandteil der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Und jetzt zitiere ich die UN, die du auch ausgiebig zitierst. Bis 2030 will die UN sicherstellen, dass alle Lerner die Fähigkeiten erwerben, die zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung erforderlich sind. Insbesondere Universitäten haben die Verantwortung, Weltbürgerschaft zu fördern, indem sie ihren Studierenden vermitteln, dass sie Mitglieder einer großen globalen Gemeinschaft sind und ihre Fähigkeiten und ihre Ausbildung nutzen können, um einen Beitrag zu dieser Gemeinschaft zu leisten. Das finde ich schon eigentlich. Es liest sich halt wie pure Realsatire, also als würden das so Kinder, die so, ach, alle sollen sich lieb haben und das ist doch schön, wenn wir alle miteinander spielen können und so liest sich das halt, nur es sind ja erwachsene Menschen, die das halt schreiben und ich finde, dieses Global Citizenship, das ist so ein bisschen, die Welt ist doch ein Dorf und guck mal hier, das ist so Multiculturalism halt in a nutshell. Guck mal hier, wir haben die bunte Vielfalt und so und auch da sind ja wieder Sachen drin, wo ich sage, ja, es ist halt auch schön, wenn ich in der Stadt lebe, wo ich halt eine breite Vielfalt an kulinarischen Angeboten habe, aus aller Herren Länder, das finde ich halt auch schön und nicht nur irgendwie dumpf deutsche Assis neben mir habe oder nicht nur, keine Ahnung, in Neukölln ist das auch eher ethnisch, eher ein bisschen monokultureller auf eine andere Art, das finde ich ja auch ganz schön, wenn sich das einigermaßen durchmischt, aber das ist so, oder wenn sich das halt durchmischt, aber das Global Citizenship, das ist halt wirklich so eine komische Utopie von dem globalen Dorf, Global Village. Und es ist natürlich verknüpft mit diesem Nachhaltigkeitskram. Ich glaube auch mit ESG, ne?
Ja.
Genau. Was ist das nochmal, ESG?
Es ist eine Taxonomie, also ein Bewertungsschema für Investitionen, wo institutionelle Anleger quasi fördern sollen, dass man innerhalb dieses Schemas nachweist, ob man genug für Umwelt und Gesellschaft tut. Und das ist sehr, sehr komplex. Also es gibt überhaupt keine Definition, was jetzt genau die Bewertungsschemen sind. Aber in der Regel ist es immer sowas wie möglichst viele Frauen, möglichst viele ethnische Minderheiten, also in den USA halt, dann quasi die Schwarzen in Führungspositionen und auch sehr, 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 sehr viel auf Klimaschutz. Und diese Taxonomie ist dann quasi mit dem Klimaschutzgedanken, dass man für das Klima quasi die Profite mindert, also teure Klimaschutz, die sich rein ökonomisch her nicht rechnen, also von den Kosten, und spart natürlich freiwillig Energie, wenn sich das rechnet. Das macht jede Firma, die Gewinn machen will. Aber auch wenn sich nicht rechnet, soll man eben Klimaschutzmaßnahmen durchführen. Und dann quasi belohnt werden von den institutionellen Investoren. Was ja okay ist, aber es ist eben auch quasi staatlich. Also staatliche Investoren, zum Beispiel die EZB, benutzt eben das ESG-System auch, um zu bewerten, welche Firmen und welche Investitionen staatlich unterstützt werden. Und dadurch kommt man dann eben schon in eine sehr, sehr planwirtschaftliche Denkweise rein. Wenn das nicht mehr allein mehr der Staat ist, nicht mehr allein mehr der Markt ist, der sagt, was ist jetzt sinnvoll, sondern dass eben der Staat das auch macht und der Staat dann vorgibt, dass man die ESG-Regeln quasi nutzen soll. Und wenn man sie nutzt, dann eine sehr große Belohnung hat. Was natürlich dazu führt, dass es den Wettbewerb verzerrt und früher oder später unproduktive Unternehmen hat. Dieses ESG-System ist aber meiner Meinung nach in den USA zurückgehen. Also die haben ja extrem hohe Verluste gemacht, die ganzen Investoren, die vor allem auf ESG gesetzt haben. Und dadurch, dass es halt in den USA privatwirtschaftlicher ist als bei uns, macht es auch einen Unterschied, ob du dauerhaft Verluste machst oder nicht. Mit deinen Investitionen.
Wir haben das ja auch zum Beispiel, weil wir das vorhin ja schon hatten, Diversity, Equity, Inclusion gehört ja mit dazu, ne, zu diesem ESG.
Genau, das ist ein großes Teil davon, in der angeblichen Bewertungskriterie, wie viel du dafür tust, dass deine Mitarbeiter eben, ja, wie nennt sich das, Aktivisten unterstützen, also dass du so Aktivisten hast,
genau,
die deine Mitarbeiter schulen.
Genau, also diese Critical Whiteness-Seminare und so weiter, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Aber auch da würde ich sagen, das ist ja auch total auf dem absteigenden Ast, ne? Also auch in den USA, genau wie ESG, in den USA nicht mehr so en vogue ist, ist das halt bei diesen DEI, genau, so. Ist es ja ähnlich.
Ja, ich hoffe doch. Also, das ist auf jeden Fall etwas, was den quasi den freien Markt extrem geprägt hat in den USA über Jahre. Also von BLM an, aber vielleicht schon auch vorher, haben die großen Firmen sich da extrem viel gefallen lassen von diesen Aktivisten, die dann gesagt haben, in den USA hast du natürlich auch so Anreize, dass Leute leichter mal einen verklagen können, wenn man angeblich diskriminiert wird. Aber auf jeden Fall, unabhängig davon, gab es irgendwelche Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass es extrem populär war, den Leuten, den Mitarbeitern zu sagen, dass sie da diese Antirassismuskurse machen müssen, in denen sie einfach nur beleidigt worden sind, weil sie nicht genug getan haben, um die angeblich marginalisierten Personen zu unterstützen. Das heißt, jemand, wo vielleicht 2 Mitarbeiter schwarz waren in der Abteilung und 5 Mitarbeiter weiß, wurden allen Weißen vorgeworfen, dass sie quasi für die Schwarzen ein diskriminierendes Umfeld darstellen, weil sie nicht quasi die Ideologie des Antirassismus verkörpern. Also zu sagen, dass quasi die schwarze Person immer mit ihrer gelebten Erfahrung, also mit ihrer Sichtweise auf Diskriminierung recht hat und dass bei jeder Entscheidung eben eine wichtige Rolle spielen muss, ob diese Person insgesamt diskriminiert worden ist. Das heißt, dass man auch Schwarze präferiert in Führungspositionen bringen soll. Und das hat natürlich überhaupt nicht gut getan, der ganzen Betriebsklima.
Nee, genau, hatten wir vorhin ja. Also BLM hat weder schwarzen noch weißen Menschen gut getan und diese Seminare, die auf eine Beleidigung hinausliefen und Leuten halt irgendwie Angst, also mit Angstpädagogik zu arbeiten, hat ja auch genau das Gegenteil drin. Das Interessante ist ja auch noch, ich meine, das hatten wir auch schon ein paar Mal ja gesagt, aber das Interessante ist ja auch, dass halt ja auch Schwarze oder Brown People oder so in den USA, dass die ja dann nicht als Teil der erleuchteten Sekte wahrgenommen werden, wenn sie eben auch keine woken Ansichten vertreten. Also ein konservativer Schwarzer ist halt kein Teil der erleuchteten Elite, sondern ein Token. Also das ist ja auch ultra rassistisch halt. Also dieses ganze woke Weltbild ist ja wirklich, das ist halt aufgebaut auf Widersprüchen, auf Angst und es ist halt zum Teil auch rassistisch halt. Und was ich auch interessant finde, da würde ich jetzt nämlich zur zweiten Kategorie kommen, nämlich die Ablehnung von Begriffen aus der woken Bubble, nämlich zum Beispiel Wahrheit. Es gibt keine objektive Wahrheit, sagt man da. Du schreibst, eine realistische Definition von Wahrheit ist, dass etwas Wahres mit einer zutreffenden Beschreibung der Wirklichkeit zu tun hat. Diese realistische moderne Sichtweise auf Wahrheit entspricht der philosophischen Sichtweise der Aufklärung. Das sehe ich auch so. Und aber, ne? Wir leben ja bei Wokies ist ja alles Orwell. So in der antirealistischen postmodernen Sicht existierten Wahrheiten im Plural. Wahrheiten sind lediglich gesellschaftlich bestätigte Aussagen über die Realität, was vereinfacht bedeutet, dass Wahrheit nur ein Konstrukt der Mächtigen ist. Da haben wir es wieder. Vermeintliche Wahrheit in Anführungszeichen bezeichnet lediglich einen Status, der bestimmten Ideen von den Mächtigen verliehen wird, damit möglichst alle Menschen sich konform verhalten, da sie diesen politischen Status akzeptieren. In Klammern Wahrheit als konstruierte Validität. Jede Form von Wissen gilt als politisch bedingt. Das ist schon ganz schön wild, so diese Umschreibung von einem philosophischen Klassiker, nämlich es gibt halt eine Wahrheit, so. Und ich habe deshalb, das wurde auch mal Oton zu mir gesagt, dass halt die Wissenschaft, die Wissenschaft ist ja auch, das ist auch ein beliebtes Wort, was auch von diesen Leuten immer wieder gerne im Munde rumgeführt wird, allerdings nur die Wissenschaft, die sie meinen. Aber da wurde auch mal zu mir gesagt, die Wissenschaft, das wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten 300 Jahre sind halt nichts wert, weil das waren ja weiße christliche Männer, die das geprägt haben. So, und deshalb haben wir diese Form der Wissenschaft und Wahrheit in Anführungszeichen dann übernommen und es ist aber alles ganz anders. So, und letztendlich haben wir das jetzt mal eingesehen. Das finde ich auch so geil. So. Also erkenntnisphilosophische Grundsätze, wie es gibt halt sowas wie Wahrheit. Nee, stimmt gar nicht. Das sind alles nur Konstrukte der Mächtigen, der jeweils herrschenden, keine Ahnung, Klasse oder der jeweils herrschenden Hautfarben, Angehörigen, ich weiß es nicht, Alter. Keine Ahnung, was ist das für ein irrer Scheiß, Mann? So.
Also wenn man diese Sichtweise hat, dass es keine Wahrheit gibt, dann wird man ja auch kein funktioniert. Weil wie willst du denn wissen, dass es dann auch wirklich funktioniert? Das heißt, du könntest eigentlich gar nichts mehr konstruieren, was jetzt nicht ganz banal ist. Also, ich finde, allein aus der technischen Sicht der Dinge, natürlich ist es im Sozial miteinander immer schwieriger zu sagen, weil es da so viele Faktoren gibt, die mit reinspielen und verschiedene Zielsetzungen auch gibt. Aber zumindest in sehr vielen Bereichen gibt es nun mal eine Wahrheit und dann steht entweder die Brücke oder sie fällt zusammen. Je nachdem, ob du halt mit deinen Berechnungen richtig liegst oder falsch. Und die postmoderne Sichtweise würde sagen, ja, das ist aber nur die westliche quasi Sichtweise auf die Brückenmechanik und keine Ahnung, gibt vielleicht noch ganz andere. Aber in der Regel wird das ja auch im sozialen Kontext gemacht. Und dann wird eben versucht, quasi die dominante Sichtweise, die aus der westlichen Welt im Westen verbreitet ist, in dieser Sichtweise dann aber auch als problematische Sichtweise. Das heißt, es ist nicht nur eine unter vielen, wie man im Postmodern noch denkt, sondern im Wolkendenken ist es dann zwar eine unter vielen, aber eben auch die problematische.
Ja.
Und dann hast du natürlich die Tendenz, da irgendwelche Dinge zu verteidigen, nur weil sie nicht westlich sind und daher angeblich nicht so problematisch sind. Das ist der ganze Kulturrelativismus, der da mitschwingt.
Der Kulturrelativismus, der, den wir jetzt zum Beispiel 2022 auf der Documenta auch sehen konnten, auf der Documenta 15, ne, von wegen, ja, ihr als Europäer, ihr als Deutsche Nachfahren der Holocaust-Täter, ja, ihr findet das vielleicht problematisch, wenn hier so Bilder im Stürmerstil halt aufgehängt werden, aber wir als Vertreter des globalen Südens, wir haben da halt eine ganz andere Sicht drauf und das müsst ihr halt akzeptieren und das wurde ja auch akzeptiert von Leuten wie Claudia Roth beispielsweise, wo es nur sehr, sehr zaghafte Kritik daran gab, dass da halt wirklich also Judenkarikaturen im NS-Stürmerstil halt da als Kunst aufgehängt wurden. Ja, ich meine, das ist halt dann das, was dabei rumkommt. Und das sehen wir jetzt ja auch bei diesem ganzen anti-israelischen Furor, der an den Universitäten herrscht, akademischen Betrieb im Woken. Das gehört halt unmittelbar miteinander zusammen, wenn man so denkt. Weil, ja, ist halt so. Die Vertreter des globalen Südens, das ist ein bisschen das, was der klassische Anti-Imperialismus war früher. So, die Völker des, das heißt halt heute so der globale Süden. Damals waren es die vom Imperialismus ausgebeuteten Völker, so. Aber es ist im Prinzip dieselbe Sichtweise und die haben halt ein bisschen anderen Blick drauf. So. Und wer sind wir denn, dass wir da jetzt mit unserer universalistischen Wahrheit ankommen? Das ist nämlich auch noch so ein Ding. Der Universalismus wird natürlich auch von diesen Leuten nicht nur angezweifelt, sondern abgelehnt als, Moment, ich zitiere hier auch nochmal, wo ist denn jetzt hier das U? So, hier, Universalismus. Durch universalistische Perspektiven werden gelebte Erfahrungen vernachlässigt. Das ist die woke These. Passt ja auch gut zum Wahrheitsbegriff, zur Ablehnung des Wahrheitsbegriffs dazu. Weil ist ja klar, wenn alles halt auf einer Identität basiert und alles feinsäuberlich nach Hautfarbe, Geschlecht und so weiter und Herkunft, globaler Süden oder ausbeuterischer globaler Norden, weiß oder schwarz, Flinter, queer, non-binär oder halt cis-heteronormativ. Wenn das alles nur noch darauf reduziert wird, kann es ja auch keinen universalistischen Begriff von irgendwas geben, der halt für alle Menschen gleich unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht zutrifft. So, dementsprechend, es ist halt ein reiner Partikularismus. Und deswegen ist es eigentlich dann auch logisch aus dieser Sicht, dass der Universalismus als, ja, als was Positives abgelehnt wird, oder?
Ja, also genau das wollte ich nochmal betonen. Es gibt sehr wohl die Sichtweise, dass jede Gruppe ihre legitime Sicht hat, aber dann, das wäre die postmoderne Sicht, dann bist du natürlich im Relativismus. Und die sind ja überhaupt nicht relativistisch. Die haben eine ganz klare Meinung, wer und was und wie die Wahrheit dasteht. Und das kommt eben aus der Sichtweise mit den Machtstrukturen. Weil es gibt um der postmodernen Relativismus und dem damit verbundenen quasi Beliebigkeit zu entkommen, diese parteiergreifende Methodik, in dem eben bestimmte angeblich marginalisierte Wissensformen oder Sichtweisen immer unterstützt werden müssen. Und das sind dann halt quasi die noch nicht vermacht, also noch nicht unterdrückten, angeblich authentischen Sichtweisen, die aber natürlich ihre eigenen Sichtweisen sind. Das ist dann immer sehr gut, weil sie sich quasi reklamieren, dass sie diese Sichtweisen darstellen können. Jeder andere kann es natürlich nicht. Und das funktioniert natürlich nur dadurch, dass sie sich da selbstreferenziell darstellen, dass sie glauben, dass sie quasi wissen, welche Sichtweisen unterdrückt sind und welche nicht. Also du siehst, es ist ein Zirkelschluss eigentlich.
Ja.
Wie so oft.
Wie so oft, ja. Du hast auch hier zum Beispiel, hast du auch Foucault zitiert? Beziehungsweise nicht, du hast nicht Foucault nicht zitiert, aber du schreibst hier, diese partikulare Sichtweise auf Wahrheit geht stark auf die postmodernen Vorstellungen von Foucault zurück. Im Foucault'schen Denken sind Macht und Wissen verbunden als Machtwissen. Wissenschaft wird dadurch zum Ausdruck von Macht. Ist Foucault so eigentlich einer der Vordenker dieser Leute? In gewissem Sinne ja, ne?
Ja, aber ich denke, er hätte jetzt auch sie dafür quasi, also er ist ja in dem totalen Relativismus drin. Hm. Also ich weiß nicht, natürlich würde er auch sagen, dass er sich selber davon ausnimmt, aber ich denke, dass er schon sehen würde, wie die quasi diesen Vorwurf, den sie ja brauchen, dass quasi die westliche Form des Wissens oder die universale Form des Wissens, also alle Formen des Wissens, die ihnen nicht gefällt, unterdrückerisch sind, dass sie das quasi nur für sich selber brauchen. Ich glaube, das würde er schon denen auch wieder ankreiden. Und es gibt sicherlich auch Punkte, wo man sagen kann, dass es so ist. Aber ich denke, jeder Vorwurf, den sie machen, diese Aktivisten, ist halt auch ein Geständnis. Also sie zeigen immer mit Finger auf anderen, wobei eigentlich ist es ja eigentlich nur das, was sie machen.
Ja, ja, die klassische Projektion halt, ne?
Ja. Ja,
genau. Es ist ja auch bemerkenswert, dass sowas halt ja auch nur im Westen möglich ist. Also dieser eklatante westliche Selbsthass von diesen Leuten ist halt tatsächlich ja auch nur in einer westlichen freien Gesellschaft möglich. Also wie gesagt, das haben wir auch schon 100-mal gesagt, aber in China, Russland oder im Iran gibt's halt keine Wokeness. Und in Jemen oder im Gazastreifen erst recht nicht. So, ich meine, da würden halt solche Leute, in China würden solche Leute halt ins Straflager kommen, in Russland auch. Also das ist halt... Das ist halt nur der freie Westen, ermöglicht diesen Leuten halt, und das ist ja immer das Paradoxe dabei, ermöglicht diesen Leuten halt, das zu tun, was sie halt tun. Das macht sie halt auch so gefährlich, aber es ist auch im freien Westen möglich, diese Ideen und diesen Einfluss dieser Ideen wieder zurückzudrängen. Ich will noch den letzten Begriff, den du drin hast, bevor wir zum Fazit kommen, beziehungsweise du hast noch am Ende noch eine Schlussbetrachtung geschrieben, über die ich gleich mit dir nochmal sprechen will, weil ich die auch interessant finde, aber einleitend zur Schlussbetrachtung. Der letzte Begriff, den du erläuterst, ist Zusammenhalt. Ich finde, das ist nämlich auch so ein richtig schöner Begriff. Den haben wir in den letzten 10 Jahren, ich weiß nicht, wie oft, hören müssen. Zusammenhalten, Verein für Vielfalt, Bund, und das sind diese Demokratie, das sind immer diese Begriffe, die halt dann auch kapern. So, und wenn ich in Deutschland irgendwas nicht hören kann, ist es Zusammenhalt. Da schaudert es mich und da bleibe ich lieber alleine, wenn mir Leute sowas um die Ohren hauen. Bestes Beispiel war so diese Corona-Zeiten, müssen wir mal zusammenhalten und dann alle müssen das diesmal machen und das mal machen. Und wenn du weißt, du machst das nicht, ja, dann bist du ein Außenseiter. Wie kannst du nur, du mieses Schwein? Und auch das wieder, Zusammenhalt, Solidarität und Einigkeit in Vielfalt sind beliebtes Floskeln bei woken Politikern. Ja, ja. Das schreibst du hier. Die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts wird besonders in Krisenzeiten gefordert. Steigender Unzufriedenheit soll durch mehr Zusammenhalt begegnet werden. Häufig wird versprochen, dass eine utopische Zukunft eintritt, wenn sobald alle oder genügend Menschen die richtige Politik unterstützen. Genau, und das ist halt so klassisch magisches Denken. Ich finde, da gibt es durchaus auch Anklänge an so historische Versuche, auch sowas zu schaffen. Ich will das natürlich jetzt nicht gleichsetzen, aber du zitierst hier ja Mao. Du schreibst ja hier, der kommunistische chinesische Diktator Mao Zedong beschrieb seine Herrschaftsstrategie durch das Motto Einheit, Kritik, Einheit. Man solle vom Wunsch nach Einheit ausgehen, Widersprüche durch Kritik auflösen und dadurch zu einer neuen Einheit auf einer neuen Grundlage gelangen. Das schrieb Mao 1957. Ich finde, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Natürlich ist das ein bisschen polemisch zugespitzt, aber da ist ein gewisser Kern von Wahrheit drin, dass das irgendwas immer zu tun hat mit so ein bisschen maoistische Herrschaftsprinzipien. Kritik, Selbstkritik. Ja, ein Wunsch nach Einheit, es kann gar nicht sein. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich, eine Gesellschaft zu einer einzigen Einheit zu verschmelzen. Die Versuche gab es im Nationalsozialismus, die gab es zu Zeiten des realsozialistischen Schreckens, also Mao, das großer Sprung nach vorn und so weiter, der Millionen von Menschenleben gefordert hat, Millionen von Hungerstoten. Und dementsprechend ist das halt, bei solchen Begriffen schaudert es mich tatsächlich immer. Ich denke da jetzt nicht sofort irgendwie Gulag oder NS-Volksgemeinschaft, aber trotzdem bin ich kein Fan von solchen Begriffen.
Ja, also wieder widersprüchlich, weil sie ja Zusammenhalt fordern, aber davon halt alle Leute ausschließen, die sich nicht ihnen unterwerfen. Also genau. Zusammenhalt durch Spaltung ist so ihre oder Zusammenhalt durch quasi Gehorsam ist so ihre Parole. Und das ist für mich natürlich keine Form von Zusammenhalt wie E Pluribus Unum oder so, also sozusagen eine echte Freiheit, in der auf deren Basis man dann zusammenarbeitet. Das ist genau das Gegenteil davon.
Genau, das ist wieder die Umdefinition von Begriffen, die eigentlich ja positiv konnotiert sind. Zusammenhalt an sich ist ja nichts Schlechtes. So.
Ja.
Aber es schwingt halt bei diesen Leuten ganz oft was Totalitäres mit. Und ich finde, du hast das in deiner Schlussbetrachtung auch nochmal ganz gut zusammengefasst. Es gibt so 8 Punkte, die hat der Psychologe Robert J. Lifton in den 50er Jahren untersucht aufgrund von Gesprächen mit Überlebenden aus chinesischen Gefängnissen, also die Gehirnwäsche der KP China da hinter sich hatten. Und daraus hat er seine berühmten 8 Prinzipien der Bewusstseinskontrolle entwickelt. Ich lese die mal vor und sag auch noch gern was dazu. Und zwar Milieukontrolle.
Milieukontrolle ist eben die Grundlage für alle Formen der Bewusstseinskontrolle, weil immer, wenn man die Milieukontrolle eben dadurch durchführt, indem man die Informationen beherrscht, kann man die Gruppe, die man kontrollieren will, isolieren. Und das führt dazu, diese Isolation, wenn eben etwas doch noch von der Realität reinkommt, also Informationen reinkommen, die nicht kontrolliert worden sind, dann kann man die gar nicht mehr innerhalb dieser extrem starken Milieukontrolle verstehen, sondern es sind dann quasi nur noch Störungen, die ausgeblendet werden. Und dann gilt halt nur noch das quasi als wahr, was innerhalb der Milieukontrolle als wahr gelten soll. Und die Wahrnehmung wird dadurch extrem beschnitten.
Genau, dann hier Punkt 2, mystische Manipulation.
Also das sind Inszenierungen, die da sind, dass die Leute, die die Ideologie glauben, eine besondere Einsicht haben, angeblich. Also ein Beispiel vom Antirassismus ist es dann die Einsicht, dass alle Menschen, die weiße Hautfarbe sind, strukturell Schwarze diskriminieren würden. Also dass die irgendwelche Vorurteile hätten, die quasi dazu führen, also versteckte Vorurteile, die quasi dazu führen, dass sie per se Leute diskriminieren, die nicht weiß sind. Und das ist dann eine Einsicht, die kann dann von außen nicht dargestellt werden, aber durch diese Art von Inszenierung, wie sie es haben, also mit ihrer quasi Experten, die das auf ganz merkwürdige Weise darstellen, auf welche Art und Weise man angeblich die Privilegien hat und Diskriminierung durchführt, ist das quasi eine Inszenierung, die eine tiefere Einsicht vermittelt. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, also es gibt die Beispiele, dass es beim Gender irgendwie einen Wesenkern gibt, der eine Seele quasi ist, wo man schon weiß, dass ein Kind, das noch gar nicht erwachsen ist, ein anderes Geschlecht hat. Also das ist auch eine Einsicht, die irgendwie nur inszeniert ist, aber die angeblich eine tiefere Einsicht ist.
Ja, Mystik.
Mystik, ja.
Genau, es ist Mystik.
Muss man dran glauben.
Ja, genau. Es ist wie Esoterik. Ganzheitlich ist das auch. Wokeness ist auch was Ganzheitliches. Also irgendwie so, ja, so ein bisschen esoterischer Quatsch eigentlich. So, dritter Punkt, Forderung nach Reinheit.
Genau, also das ist sehr, sehr stark in der Woken-Aktivismus zu sehen, dass eben alles schwarz-weiß ist. Also das sind quasi die Guten, das sind sie selber und deren Ideologie, wo auch alles quasi dem folgen müssen, wo alles, alle Aktivisten, alle Menschen müssen Aktivisten werden. Alle müssen sich dem anschließen und wer nicht mitmacht, der wird dann gleich als quasi problematisch gesehen und der soll dann sich dafür schämen, dass der noch nicht so weit ist, dass er noch nicht quasi die Forderungen der Woken-Aktivisten unterstützt und dadurch nicht so moralisch und nicht so erleuchtet ist wie diese Aktivisten.
Ja, daran anschließend dann wahrscheinlich auch schon gleich Punkt 4, nämlich der Kult des Geständnisses.
Genau, das ist das, was man sehr, sehr oft sieht in den ganzen Antirassismus-Ideologie, dass man ständig eben gestehen muss, wie sehr man privilegiert ist und wie sehr man dadurch daran leidet, dass es einem so viel besser geht als privilegierte Person. Und das muss man ständig gestehen. Es gibt so viele merkwürdige Videos, wie Woke-Aktivisten sagen, wie schlimm sie eigentlich sind. Aber anstatt zu sagen, dass sie dadurch wirklich schlimm sind, geht es eigentlich darum, dass man sich selber anklagt, um dann alle, die sich nicht selbst anklagen, zu verurteilen, dass die noch nicht so eine hohe Einsicht haben. Und dadurch erhöht man sich eigentlich wieder. Also es ist so eine Art von Masochismus, der aber trotzdem dazu dient, einen irgendwie selber wieder zu erhöhen, indem man sich erniedrigt. Und dieser Geständniskult, das ist quasi in jeder Woken-Aktivismus wird das erstmal verlangt, dass man eingesteht, wie schlimm diskriminierend man doch ist gegenüber Leuten, die angeblich diskriminiert werden. Also ein Klimaschutz ist zum Beispiel auch so, dass man sich erstmal gestehen muss, wie sehr man quasi die Mutter Erde oder das gesamte Klimasystem belastet oder kaputt macht, um dann Besserung zu gestehen. Also da gibt es sehr, sehr viele Sünden, die man machen kann.
Ja, das erinnert auch wieder frappierend an die maoistische Kritik und Selbstkritik, die in China natürlich zur Zeit der Kulturrevolution auch praktiziert wurde, die in Deutschland auch 1:1 von den damaligen sogenannten K-Gruppen übernommen wurde in den 70er Jahren, also diese ganzen kommunistischen Sekten, die sich alle an Maos China oder noch besser an Enver Hoxhas Albanien orientiert haben, wo es auch immer darum ging, was für ein, also die Selbstanklage, Selbstkritik, was für ein bourgeoise Schwein man doch sei, aber jetzt hat man ja die proletarische Denk- und Sichtweise verinnerlicht und jetzt gelobt man Besserung und das ist so eine Art Ablasshandel, den man damit treibt, um sich selbst zu erhöhen und um andere damit auch unter Druck zu setzen und das ist wirklich ganz widerlich. Es hat auch wirklich was Religiöses, also in einer zunehmend religiöser werdenden westlichen Gesellschaft ist das halt eine Art Religionsersatz. Das ist ja so. Also weil es glaube ich, dass die Menschen brauchen aber doch irgendwas Übergeordnetes, an das sie glauben. Und wenn sie halt irgendwie nicht mehr an Gott glauben, dann glauben sie halt an, was weiß ich, an irgendwelchen Woken, wirren Woken Blödsinn. Zum Beispiel Punkt 5, sie glauben dann an die heilige Wissenschaft.
Also das ist ja klar, also Trust the Science ist ja quasi deren Leitspruch.
Genau.
Und zwar ihre Science, Trust Our Science. Und dann gibt es quasi eine ultimative Wissenschaft, die egal was man dagegen vorbringt, nie falsch liegen kann, sondern die steht über allen Zweifeln erhaben. Also zum Beispiel beim Antirassismus die Idee, dass es eben diese Privilegien gibt, die die gesamte Struktur der Gesellschaft eben ordnen oder ausmachen. Und das ist so krass, dass jemand, der das quasi in Frage stellt, innerhalb dieser Doktrin, wenn er das überhaupt in Frage stellt, sofort Schuld- und Angstgefühle spüren wird, weil er so stark indoktriniert wird, dass man diese quasi, diese Gewissheiten, diese Axiome, die sie da errichtet haben, gar nicht mehr hinterfragen kann. Und diese psychologische Normierung auf die angebliche heilige Doktrin bietet den Menschen zwar Sicherheit, weil sie die Welt erheblich vereinfacht, aber andererseits wird dadurch eben auch ganze große Teile der Wahrnehmung blockiert. Und das sieht man immer wieder. Also an sehr vielen Leuten, wenn denen sagst, kann man auch anders sehen und es gibt auch Studien, die sehen was anderes, dann wollen sie sich damit gar nicht befassen, sondern sehen dich quasi als schädlich und werden dann mehr oder weniger beleidigt oder auch nicht beleidigt. Auf jeden Fall wollen sie sich nicht mit dir austauschen.
Naja, sehr, sehr erwachsenes Verhalten auf jeden Fall. Kontrolle durch Sprache ist Punkt 6.
Genau, das
ist ja dein Buchprinzip, ne?
Das ist ja genau das. Mein Beispiel ist genügend in meinem Buch drin, ja.
Genau. Dann machen wir gleich Punkt 7, unfehlbare Doktrin.
Genau, das ist eben auch ein Teil der Wokeness, dass persönliche Erfahrungen immer der Ideologie oder der Doktrin untergeordnet werden müssen. Das heißt, auch jemand, der quasi authentische Erfahrungen hat, aber dem nicht zustimmt, der wird dann nicht gesehen. Also jemand zum Beispiel, der trans ist und dagegen ist, dass man Kindern Pubertätsblockern gibt, der ist dann nicht wirklich trans. Oder jemand, der schwarz ist und trotzdem BLM kritisiert, ist dann auch nicht wirklich schwarz. So viele Möglichkeiten. Also, oder Frauen, die den Feminismus ablehnen, die Woke-Feminismus ablehnen, das sind dann auch nicht wirklich Feministin oder Frau. Die zählen dann nicht.
Genau. Und das ist der letzte Punkt, schließt daran an, dann Existenzberechtigung, ne?
Genau, das ist eben diese quasi die Sichtweise, dass nur die Gruppe entscheiden soll, wer oder was überhaupt als richtig, als gebildet, als hier woke, also wer überhaupt aufgewacht ist. Und alles, was außerhalb dieser Gruppenentscheidung ist, soll dann per se als unglaubwürdig gelten. Das heißt, du musst, wenn du Teil der Gruppe sein willst, eben auch diese Gruppenentscheidung anerkennen. Sobald du das nicht mehr tust und da quasi die Gruppenentscheidung in Frage stellst, dann hast du schnell ein Problem, dann wirst du auch aus der Gruppe rausgeworfen.
Genau.
Die Gruppe ist ja nur für die Auserwählten da.
Genau. Ich bin ja auch, also ich denke ja, dass jetzt, wo wir jetzt wirklich so einen Shift erleben, dass sich viele Mitläufer auch verabschieden werden und dass sich dann in den nächsten Jahren, dass halt diese ultra-woken Stimmen, dass die halt gar nicht mehr so viel Gehör finden werden, weil dann will es ja im Nachhinein doch wieder keiner gewesen sein. Also im Nachhinein, wenn das dann auch der Hype vorbei ist, dann sind auch ganz schnell wieder ganz viele Leute weg. Und diejenigen, die am lautesten geschrien haben, sind auf einmal dann ganz, ganz leise. Und ich glaube, das werden wir auch in den nächsten Jahren erleben. Ich finde übrigens aus deinem Schlusswort, allein durch Manipulation, Angst oder Bestechung kann der Woke-Aktivismus auf Dauer nicht überleben. Früher oder später bemerkt eine kritische Mehrheit, dass sich die Versprechungen nicht erfüllen. Sobald Widersprüche zutage treten, bröckelt die Maske der Manipulation und das wahre, intolerante Gesicht kommt zum Vorschein. Genau, das sehe ich nämlich auch so und das würde ich auch prognostizieren, dass das jetzt auch gerade begonnen hat. In den USA ist es schon weiter vorangeschritten, aber da ging es ja auch schon früher los. In Deutschland bzw. Westeuropa wird das alles noch ein bisschen länger gehen, aber auch hier gibt es mittlerweile Tendenzen da, dass das zurückgedrängt wird und ich glaube, wie gesagt, in ein paar Jahren, lass uns in 10 Jahren nochmal drüber reden und dann wird das eine Fußnote der Geschichte gewesen sein, eine eine postmoderne Verwirrung und vielen, vielen wird das wahrscheinlich unangenehm sein, wenn sie so 10 Jahre später zurückblicken auf das, was sie 2020 gesagt haben. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Wenn ich falsch liege, das wäre unschön, aber ich bin ja eher Optimist. Was ist deine Prognose?
Du machst ja auch was dafür. Wir machen ja alle was dafür.
Ja, genau.
Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man den Leuten klar macht, dass es eine qualifizierte Sprache ist. Und die qualifizierte Sprache kann man nicht 1:1 ins normale Deutsche übersetzen, sondern man muss ganz genau überlegen, was sind die Codes und wie kann man die entschlüsseln, was meinen die Leute wirklich. Und wenn man die Manipulation dann erkennt, dann kann man sie auch quasi entlarven. Dann kann man sagen, ja, das ist deine Behauptung, aber das ist ja überhaupt nicht das, was du wirklich vertrittst. Und das ist, glaube ich, so das Ding. Wenn du einfach sagst, ihr seid ja schön und gut, ihr seid tolle Redner, tolle quasi Kämpfer für das Gute, aber das, was ihr dann quasi macht, hat mit dem, was ihr da behauptet, gar nichts zu tun. Das, wenn man das vielen Leuten klar macht, dann wird es auch nicht mehr diese Breitenwirkung haben. Weil quasi, wenn die ausgelacht werden oder sich jeder klar ist, da ist wieder so ein Typ, der will was von mir, aber das, was er von mir will, ist halt überhaupt nicht das, was er dann eigentlich behauptet. Also er will eigentlich nur quasi meine bedingungslose Zustimmung zu all dem und an was anderem ist er gar nicht interessiert, also an den hohen Zielen, die sie immer haben, sondern will sich einfach quasi nur aufspielen für die ganze Art von Aktivismus. Das ist ja auch ein enormer Ego-Trip für manche Leute. Also das ist natürlich auch so, wenn die Leute das verstehen, dass da eben nicht um die große Form der Fortschritt und so weiter geht, sondern dass es genau das Gegenteil in vielen Fällen ist, dann denke ich, sieht's gut aus. Und das sieht man in den USA. sehr viele Leute das nicht mehr gut finden.
Genau, genau. Und deswegen bin ich da auch optimistisch, dass das halt irgendwie, wie gesagt, in 10 Jahren eine Randnotiz sein wird. Eine Fußnote, die vielen irgendwann auch peinlich sein wird. Davon gehe ich aus und wir tun unseren Teil dafür. Also wenn das ein Beitrag zum Kulturkampf sein soll, dann ist das halt so. Ich sehe das eigentlich nur als ein Back to the Roots, Back zu den Basics des Westens, Back zu den Basics der Aufklärung, auf die wir uns beziehen. Und ja, dementsprechend werden wir das weiter beobachten. Und die Leute sollen dein Buch kaufen. Ich verlinke natürlich den Amazon. Ausnahmsweise gibt es mal einen Amazon-Link hier in der Description. Und nächstes Mal gerne wieder mit Sebastian, ne? In dem Sinne, Adrian, hat mir Spaß gemacht. Hoffe doch weiter auf gute Verkaufszahlen für dein Buch. Und ja, bis demnächst.
Danke, Philipp. Ciao.
Ciao.